Machtmissbrauchs aufklären und bekämpfen. Bevor ich die Aussprache eröffne, möchte ich bitten, dass die Umsetzungen erfolgt sind, somit wir von der ersten bis zur letzten Minute auch fokussiert denjenigen, die hier reden, auch folgen können, und möchte darauf hinweisen, dass mein Kollege Bodo Ramelow soeben ja auch verkündet hat, dass wir für den weiteren Verlauf des Tages keine Zwischenfragen und Kurzinterventionen mehr zulassen werden vom Vorsitz aus. Wenn ich jetzt diese Pause gut genutzt habe und jetzt alle fokussiert folgen können, freue ich mich und eröffne die Aussprache und erteile das Wort für die erste Rede Ms. Bakan für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, seit Wochen erleben wir wieder eine neue Welle an Debatten, eine Welle an Debatten über internationale Missbrauchsnetzwerke, über Machtzirkel und über Männer, die glaubten, unantastbar zu sein. Und die Namen gehen viral und die Empörung ist groß, aber die Empörung schützt kein einziges Kind. Fälle wie Jeffrey Epstein, die werfen ein Scheinwerferlicht auf das personifizierte Böse und sie bieten Raum für viel Interpretation, sie bieten Raum für viel Meinung und sie bieten Raum für ganz viel Schlagzeilen. Und es wirkt surreal. Es wirkt surreal, als wäre es weit in der Ferne. Aber das, was da stattgefunden hat, Machtmissbrauch, Vergewaltigung, Gewalt an Kindern und Menschenhandel, all das findet auch jeden Tag hier statt, hier in Deutschland. Jeden Tag, an dem uns die Nachrichten zu Jeffrey Epstein in die Feeds scrollen und wir sie in den Nachrichten sehen, erleben wir auch hier in dieser Gesellschaft Frauen und Kinder, die sexuell ausgebeutet werden, die missbraucht werden und wo Macht ausgenutzt wird. Ich verstehe, dass es auch interessant ist, sich mit Epstein zu beschäftigen, mit den großen Namen und dem Netzwerk, was dahinter steht. Und ich weiß auch, dass es von immenser Bedeutung ist, dass wir auch hier in Deutschland und in Europa ganz genau jede einzelne Verstrickung anschauen. Versuchen anzuschauen, zu erklären, was es an Problemen gab, aufzuklären und vor allem rechtlich zu verfolgen. Und dennoch, ich möchte davor warnen und darum bitten, dass wir in dieser Debatte nicht diejenigen aus dem Blick verlieren, für die wir in dieser Gesellschaft Verantwortung haben. Für die Kinder, für die Frauen, für alle, die hierzulande in dieser Gesellschaft Opfer von sexualisierter Gewalt geworden sind und denen wir viel zu wenig zuhören. Und wie oft fängt es, wie in vielen anderen Fragen, auch mit der Sprache an. Du bist so reif für dein Alter. Diesen Satz hören ganz viele junge Frauen in ihrer Kindheit und Jugend, wenn es darum geht, ihnen viel zu früh Verantwortung zu geben. Aber sie hören ihn auch von erwachsenen Männern, wenn sie benutzt werden sollen, um die Sexualisierung junger Mädchen zu rechtfertigen. Sie war erst 16, aber sie war reif für ihr Alter. Wie oft haben wir diesen Gedanken in bestimmten Männern, in Gruppen gedacht, gewusst und in manchen Gruppen sogar ausgesprochen gehört. Und ich will nicht sagen, dass diese Sätze der Nährboden sind für Missbrauchsnetzwerke wie Jeffrey Epstein. Aber dennoch sind es Minderjährige, die hier sexualisiert werden. Und das darf in dieser Gesellschaft nicht normal sein. Statistisch. In Deutschland ist es in einer Schulklasse 1 bis 2 Kinder, die von sexualisierter Gewalt betroffen sind. Das sind 6 Millionen Menschen in Deutschland, die in ihrer Kindheit oder Jugend von sexualisierter Gewalt betroffen waren. 6 Millionen Biografien, wo Vertrauen zerstört wurde. 6 Millionen Geschichten, die nicht enden mit der Tat, sondern mit jahrelangem Schweigen, mit Scham und oft mit fehlender Unterstützung. Und wenn diese Überlebenden den Mut haben, auszusprechen, was sie erlebt haben, von ihren Geschichten zu erzählen, dann müssen wir ihnen zuhören. Und das, was diese Menschen vorschlagen, wie man reagieren soll, das ist sehr deutlich. Sie fordern, dass man sie anhört, in Anhörungen und in Kommissionen sie einlädt, nicht nur als symbolischen Wert, sondern weil sie Expertinnen sind, dass sie niederschwellige Unterstützung wollen und brauchen und sie zu Recht verdienen, Therapie, unbürokratisch, notwendige Hilfen, unbürokratisch. Und sie verdienen Schutzkonzepte, Schutzkonzepte, die verbessert werden müssen. Kinder- und Jugendhilfe, die entsprechend ausgebaut werden muss. Und Räume, die gewaltfrei sind. Und dass das gelingt, das ist nicht die Aufgabe der Betroffenen. Es ist auch nicht die Aufgabe der Engagierten. Es ist die Aufgabe von Politik und jedem Einzelnen von uns hier im Haus. Und am Dienstag, da war die Demo Justice for Survivors vor dem Kanzleramt. Betroffene und Überlebende sexualisierter Gewalt haben sich versammelt und haben demonstriert. Und statt ihnen den Raum zu lassen, den sie verdient haben, hatten wir bei dieser Demonstration wieder Verschwörungsgläubige, die sie instrumentalisiert haben. Und zum wiederholten Mal hat man nicht die Geschichten der Betroffenen gehört, sondern danach in den Medien vor allem die von verschwörungsgläubigen Sängern, die damit Aufmerksamkeit erregen wollten. Und ich möchte deshalb am Ende meiner Rede eine Überlebende zu Wort kommen lassen, die mir erlaubt hat, sie selber zu zitieren und ihr den Raum zu geben, den sie und die Geschichten verdient haben. Und sie sagt, wir haben längst aufgehört, euch nach Lösungen zu bitten. Wir wollen nur, dass ihr hinschaut, einen Moment länger zuhört, als es mir den Atem stehen bleibt, einen Moment mehr Ruhe, bevor die Stille verstummt, einen Blick länger, als wir ihn selber halten können. Das ist der Grund, warum ich dich bitte, mit mir hier zu stehen. Vielen Dank.
Vielen Dank. Für die nächste Rede erteile ich das Wort Wolfgang Dahler von der CDU-CSU-Fraktion.
Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, Kollegen und Kolleginnen. Am schlimmsten war nicht die Tat. Am schlimmsten war, dass mir niemand geglaubt hat. Dieser Satz stammt von einer Betroffenen sexualisierter Gewalt. Das ist kein dramatischer Aufschrei, das ist kein politischer Appell, es ist schlicht eine nüchterne Feststellung. Und gerade deswegen trifft der Satz, denn er beschreibt nicht nur die Tat, sondern er beschreibt ein Versagen. Ein Versagen des Umfelds, ein Versagen von Strukturen und manchmal auch des Staates. Wenn wir heute über den Schutz vor Gewalt sprechen, dann geht es nicht nur um Paragraphen. Es geht um Haltung, es geht um Hinsehen für die Opfer, Hinsehen, wenn Warnsignale da sind, Hinsehen, bevor aus Gewalt tödliche Eskalation wird. Die Zahlen kennen Sie alle. Über 260.000 Opfer häuslicher Gewalt 2024, mehr als 15 Frauen pro Stunde wurden Opfer von Partnerschaftsgewalt. Und das ist nur das Hellfeld. Die Dunkelfeldstudie Lebenssituation, Sicherheit und Belastung im Alltag zeigt, wie groß das Unsichtbare ist. 62,3% der Frauen haben sexuelle Belästigung erlebt, 17,8% einen sexuellen Übergriff. Die Anzeigequoten sind verschwindend gering, psychische Gewalt wird kaum gemeldet. Viele Betroffene bleiben allein und deshalb müssen wir genau hinsehen. Mit dem Gewalthilfegesetz wurde Anfang 2025, und da muss ich betonen, in einer Situation, wo wir im Wahlkampf waren, gemeinsam ein Meilenstein erreicht. Ab 2027 sind die Länder verpflichtet, ein ausreichendes, niederschwelliges und bedarfsgerechtes Netz an Schutz- und Beratungsangeboten sicherzustellen. Das ist struktureller Schutz, aber wir müssen noch weitergehen und wir gehen weiter. Wir sind dabei, das Gewaltschutzgesetz zu reformieren. Erstmals soll eine Regelung zur elektronischen Aufenthaltsüberwachung der sogenannten elektronischen Fußfessel bundesweit aufgenommen werden. Bei besonders gefährlichen Konstellationen kann ein Gericht anordnen, dass der Täter mittels GPS-Technik überwacht wird und gleichzeitig kann das Opfer auf Wunsch ein Warnsystem erhalten. Wir haben darüber heute schon beraten. Ergänzend soll die Möglichkeit geschaffen werden, Täter verbindlich zu Anti-Gewalt-Programmen zu verpflichten, denn Täterarbeit ist kein Nebenschauplatz. Täterarbeit kann Wiederholungen verhindern und trägt zur Sicherheit bei. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wir stärken die Betroffenen selbst. Die sogenannte Tarn-App ermöglicht es Opfern, Gewaltvorfälle sicher zu dokumentieren, mit Datum, Uhrzeit, Notizen und Fotos. Im Ernstfall kann diese Dokumentation gerichtlich verwertbar sein. Und wir werden auch im Strafrecht Lücken schließen. Im familiengerichtlichen Bereich sind Verbesserungen geplant, damit häusliche Gewalt im Sorge- und Umgangsrecht stärker berücksichtigt wird und gewaltbetroffene Elternteile besser geschützt werden. Aus der Praxis kann ich Ihnen sagen, ein unglaublich schwieriges Thema, und wir müssen da vorankommen. Dies alles zeigt, wir sehen hin, um die Opfer zu stärken, um die Opfer zu schützen. Und wir müssen auch die Kinder im Blick behalten. Über 18.000 Mädchen und Jungen waren 2024 von sexualisierter Gewalt betroffen. Viele kannten den Täter. Seit Anfang 2026 ist das Gesetz zur Stärkung der Strukturen gegen sexuelle Gewalt vollständig in Kraft. Prävention wird gestärkt, Forschung wird ausgebaut, Kinderschutz wird verbindlicher. Auch der digitale Raum gehört längst zum Alltag von Kindern und Jugendlichen, mit allen Gefahren auch im Bereich der sexualisierten Gewalt. Deshalb arbeitet eine unabhängige Expertenkommission an einer Strategie für den Kinder- und Jugendschutz in der digitalen Welt. All das steht unter den drei Leitbegriffen Aufdecken, Aufklären, Schützen. Unser Anspruch muss sein, dass Betroffene künftig sagen können, man hat hingesehen, man hat mir geglaubt, man hat mich geschützt und man hat gehandelt. Vielen Dank.
Vielen Dank. Die nächste Rednerin ist Kerstin Cigotta für die Fraktion der AfD.
Herr Präsident, anwesende Damen und Herren! Vor dem Hintergrund der Epstein-Enthüllung fordern uns die Grünen auf, Gewalt gegen Frauen, kein Wegschauen auf Kosten der Betroffenen. Damit nehmen Sie eine Kernforderung der AfD-Fraktion auf, die wir hier im Bundestag seit der ersten Stunde thematisiert haben. Leider ist es absehbar, dass es Ihnen nicht um die Frauen geht, die auf Deutschlands Straßen vergewaltigt, belästigt und ermordet werden. Täglich erreichen uns dazu Meldungen. Frauen sind in Deutschland zu Freiwild geworden. Das ist die tödliche, grausame Wirklichkeit von Frauen in Deutschland. Und da genau schauen Sie nicht hin. Im Gegenteil, Sie relativieren und verharmlosen. Sie schauen weg bei Gewalt gegen Frauen, die nicht in Ihr ideologisches Weltbild passen. Und Sie tun dies mit einem Ziel, dem Ziel, Ihre Verantwortung für die Rückkehr primitiver Frauenverachtung in unsere Gesellschaft nicht nennen zu müssen. Sie, meine Damen und Herren, und das sage ich Ihnen in aller Deutlichkeit, machen sich mitschuldig an den Verbrechen und an der Zerstörung von Frauenrechten in Deutschland. Sie verharmlosen die Gewalttaten, die Vergewaltigungen und verhöhnen damit die Opfer. Mia aus Kandel wurde 15, ermordet von einem Afghanen. Susanna aus Mainz war 14, als sie von einem Iraker vergewaltigt und erdrosselt wurde. Ann-Marie aus Brockstedt war 17, als sie erstochen wurde. Und was ist mit der Zukunft, dem Leben des 9-jährigen Mädchens, das beim Teddyspielen in den Roßlauer Elbwiesen von einem Afrikaner sexuell missbraucht wurde? Die Opfer sind ungezählt und namenlos. Und das ist eine Schande, für die auch Sie alle hier die Verantwortung tragen. Von wem geht denn hauptsächlich die Gefahr aus, die Frauen in Deutschland dazu zwingt, in Bahnhöfen, Parks und Fußgängerzonen auf der Hut zu sein? Von wem? Die einen müssen dazu ihre Töchter befragen, die anderen machen einfach die Augen auf. Im Schnitt haben wir mehr als 2 Gruppenvergewaltigungen pro Tag in Deutschland. Mehr als die Hälfte der Tatverdächtigen sind Ausländer. Die Deutschen mit Migrationshintergrund sind hier jeweils nicht mitgerechnet. Fast die Hälfte der versuchten Partnerschaftstötungen im Jahr 2024 wurden von Ausländern begangen. Und wenn wir über häusliche Gewalt reden, was wir wahrscheinlich oft hier hören werden, schauen wir doch einfach mal in die Statistik. 2 von 3 Frauen, die in deutschen Frauenhäusern Schutz suchen, haben einen Migrationshintergrund. Bedenken wir aber auch die Rechte und Unversehrtheit der muslimischen Frauen. Gerade diese Frauen sind sich aufgrund frauenfeindlicher Sozialisation im eigenen Haus ihrer Rechte nicht bewusst. Jahrzehntelang haben sie zugelassen, dass Männer aus patriarchalischen Kulturen ihre Frauen und Töchter mitten in Deutschland als ihren Besitz ansehen und sie entsprechend behandeln. Zu diesem von Männern ausgehenden Machtmissbrauch gegen Frauen hört man von ihnen gar nichts. Warum nicht? Weil jahrzehntelang haben sie zur Problematik der Zwangsverheiratung, Ehrenmorde, Beschneidung in Deutschland geschwiegen. Inzwischen fordern die Grünen sogar, dass Polizistinnen Kopftücher tragen dürfen, die ihre zynische Begründung, Feminismus, Selbstbestimmung, ein Zeichen von Emanzipation, welch eine Weltfremdheit. Was sagen wohl die Frauen im Iran dazu, die unter Einsatz ihres Lebens für ihre Freiheit kämpfen? Ganz Deutschland weiß es, Statistiken belegen es. Psychische und körperliche Gewalt gegen Frauen geht hauptsächlich von denjenigen Männergruppen, die nicht Michael oder Thomas heißen. Wir als AfD haben nie weggeschaut, wenn es um Gewalt gegen Frauen geht. Und wir werden weiter laut und unbeirrt für die Rechte und Unversehrtheit von Frauen eintreten. So lange, bis alle Frauen in Deutschland sicher sind. Vielen Dank.
Vielen Dank. Der nächste Redner ist Helge Lind von der Fraktion der Sozialdemokraten.
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich schäme mich, im Parlament mit Abgeordneten zu sitzen, die solche Reden halten, wie sie gerade gehalten wurden. Und es ist zutiefst für uns alle beschämend, dass selbst bei dem Thema von Opfern sexualisierter Gewalt und schlimmsten Missbrauches die AfD sich nicht schämt, die eigenen rassistischen Interessen vor die Interessen der Opfer zu stellen. Schämen Sie sich! Die Frankfurter Rundschau hat angesichts der heutigen Debatte darauf verwiesen, dass zum Zeitpunkt der Debatte wahrscheinlich viele schon auf dem Weg in den Wahlkreis und ins Wochenende sind. Da hatte sie sicher nicht Unrecht. Umso wichtiger wird es für uns sein, diese Debatten, die Reden, vor allem die wertvollen Reden zum Abschrecken, vielleicht die unerträglichen Reden zu verbreiten, aber auch die Debatte weiterzuführen über diesen Moment hinaus. Und die Aufmerksamkeit für die Debatte muss aber eine solche sein, die Aufmerksamkeit schafft, hören Sie zu, für die Betroffenen und für die Opfer sexualisierter Gewalt. Ihnen muss die Aufmerksamkeit gelten, Ihnen unser Mitgefühl und Ihnen unsere Solidarität. Und daher bei aller notwendigen Wichtigkeit von Repression, auch Prävention, von Strafverfolgung und auch kriminologischer Aufarbeitung, etwa im Fall Epstein, ist der Beginn oder der eigentliche Titel dieser Aktuellen Stunde besonders wichtig. Kein Wegschauen. Das scheint mir auch ein ganz zentrales Thema zu sein. Kein Wegschauen. Und es zeichnet in schlimmster Weise diese Skandale wie Epstein, aber auch viele andere, die wir erlebt haben in verschiedenen Systemen Deutschlands aus, dass eben Wegschauen systemisch war und Wegschauen den Schrecken möglich gemacht hat. Immer wieder gibt es in vergleichbaren Fällen Hinweise auf Missbrauch und sexualisierte Gewalt. Aber den Opfern wird nicht zugehört. Es wird ihnen nicht geglaubt und es wird weggesehen, oft bewusst weggesehen. Kinder, Minderjährige haben nicht die Möglichkeit, sich auszudrücken oder auch nicht die Ressourcen dafür. Angst und Scham herrscht. Das Dunkelfeld ist riesig. Und ein Beispiel dafür, und das ist zusammenzudenken mit Epstein, ist Lüchte. Dort mussten wir zur Erkenntnis gelangen, dass über gut 10 Jahre schlimmste sexuelle Gewalt ausgeübt wurde, auch Produktion von Videofilmen, von Fotos, die auch verbreitet wurden. Und was hat das möglich gemacht? Systematisches Wegschauen. Und in den Ermittlungen wurde deutlich, dass Familienhilfe versagt hat, Jugendämter versagt haben, auch polizeilich versagt wurde. Und man muss auch feststellen, dass diese Geschichte, die Geschichte von Lüchte, die Geschichte dieser 10 Jahre von sexualisierter Gewalt auch eine Schandgeschichte deutscher Kriminalgeschichte geworden ist und ein Schandkapitel unserer Geschichte. Blicken wir nun auf Epstein, stellen wir fest, dass dort auch Wegschauen die Regel war. Schon in den 90ern haben junge Frauen, Minderjährige darauf hingewiesen, aber die Anzeigen wurden nicht weiterverfolgt. Und umgekehrt waren sie es, die das Ganze immer wieder anstoßen mussten und andere schauten weg. Es wird notwendig sein, das aufzuarbeiten, aber auch aufzuarbeiten, wie viel aktiv mutmaßlich mitgemacht haben. Und übrigens nicht nur in dem Fall. Wir kennen es im Sport, wir kennen es in den Kirchen und in vielen anderen Systemen. Und es wird auch notwendig sein, zu gucken, welche Rolle Finanzinstitute spielten. Es gibt interessante Recherchen, WDR, NDR, SZ etwa, zur unrühmlichen Rolle der Deutschen Bank. Dort schienen Bezüge zum Kapital, zu Superreichen wichtiger zu sein als moralische Fragen. Wenn wir uns das ansehen, so scheint mir der Auftrag zu sein, dass wir diese Verbindung, diese Netzwerke auch im Fall Epstein aufarbeiten. Auch in Deutschland müssen wir diese Arbeit leisten, wie in anderen europäischen Ländern. Und Katharina Barley hat recht, dass wir da auch europäisch vorgehen müssen. Wir müssen auch die Dimension sehen. Einer etwaigen, Tusk hat das ins Spiel gebracht, russischen Einflussoperation. Auch das ist die sicherheitspolitische Dimension. Doch beides gilt eben zu berücksichtigen. Die strafrechtliche Situation und ganz besonders die Perspektive der Opfer und die sicherheitspolitische und das zusammenzudenken. Und wenn wir das tun, wenn wir auch begreifen, dass wir nicht den Fehler wiederholen dürfen, jetzt nur auf die Täter zu gucken, anstatt die Opfer zu sehen, und wenn wir auch nicht in die Falle tappen, das Ganze so wichtig es ist, als eine rein kriminologische Operation, bei der wir Akten und Daten auswerten zu betrachten, aber nicht endlich auf die Opfer hören. Sie sind da. Diejenigen, die sich nicht umgebracht haben, sprechen noch, wollen gehört werden. Und es ist unsere verdammte Aufgabe, ihnen zuzuhören und ihren Aussagen zu glauben. Und wenn wir das tun, dann ist die Botschaft klar an die Täter, dass sie nicht in ihrem Machtwahn glauben, dass sie davonkommen und dass die Opfer endlich wissen, wir sind da, wir stehen zu euch, nachdem wir so lange nicht an eurer Seite standen.
Ihre Redezeit ist um, Herr Lindner. Vielen Dank. Die nächste Rede hält Katrin Gebel für die Fraktion der Linken.
Vielen Dank, Herr Präsident. Virginia Jeffrey war 16, als Ghislaine Maxwell sie fragte, ob sie als Masseurin für Jeffrey Epstein arbeiten wollte. Sie arbeitete zu dem Zeitpunkt in Trumps Anwesen auf Mar-a-Lago an der Rezeption. Virginia hatte ein gewaltvolles Leben. Sie hatte bereits sexualisierte Gewalt erlebt. Sie hatte auf der Straße gelebt, in so jungen Jahren. Bei ihrem ersten Treffen vergewaltigte Epstein sie. 3 Jahre später befreite sie sich aus seinen Fängen. Mit 41 Jahren starb sie. Ich war 17. Er war 34. Er lockte mich unter dem Vorwand, einen Film mit Klassenkameraden zu gucken, in seine Wohnung. Früher arbeitete er an meiner Schule. Es war spät. Ich war allein. Ich wusste nicht, wie ich nach Hause komme. Als ich ankam, waren keine Klassenkameraden da. 3 Millionen Aktenseiten gibt es zu Epsteins Gewaltnetzwerk. Mächtige Namen verschwinden hinter schwarzen Balken und gleichzeitig tauchen Infos auf, die Betroffene identifizierbar machen, sogar mit Fotos. Ein absoluter Skandal, wie die Rechte von betroffenen Mädchen hier missachtet wurden. Denn das muss man auch leider klar benennen. Minderjährige Frauen gibt es nicht. Es waren Mädchen. Und diejenigen, die wir heute sehen, sind keine Opfer. Sie sind Überlebende. Im medialen Echo macht sich Entsetzen breit, aber auch Voyeurismus. Eine Art angewiderte Faszination. Das ist aber kein Sexskandal. Es ist ein Gewaltskandal. Es geht immer um Machtausübung und Kontrolle, nicht um Sex. Und während sich Männer mit Verschwörungstheorien in den Vordergrund drängen, geht eine Sache unter. Die Mädchen und was sie gebraucht hätten, was sie heute als erwachsene Frauen brauchen. Eine Betroffene von Jeffrey Epsteins Netzwerk, die nur unter dem Pseudonym Jane Doe bekannt ist, sie schreibt in ihrem Tagebuch, es waren Männer, die klug über Harvard redeten, aber schlimmer handelten als Tiere. Zu einem Zeitungsartikel, der von Kinderprostituierten handelte, kommentiert sie, es gibt keine Kinderprostituierten, nur Kinder, die nicht zustimmen konnten. Eine Überraschung sollten die Enthüllungen nicht sein, wenn man Betroffenen geglaubt hätte. Denn sie haben uns schon seit Jahren erzählt und sie erzählen uns auch heute, was vorgeht. Betroffene wie Lena Jensen, wie die Bonnies, Katar Rosa und viele weitere haben letzte Woche eine Kundgebung hier vor dem Kanzleramt organisiert. Lena sagte, sie stünden dort für die Kinder, die sie einmal waren.
Die von Ihnen gegründete Bewegung Justice for Survivors fordert Sichtbarkeit und Aufklärungsarbeit für das Thema sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche, Konsequenzen für die Täterinnen und Täter und vereinfachte Hilfsangebote für Betroffene. Und ich finde, es ist Zeit, dass Ihre Forderung hier Gehör findet. Im Epstein-Komplex gibt es mindestens 1.000 Betroffene. Sie halten sich zurück, weil sie zu Recht Angst davor haben, dass ihnen nicht geglaubt wird, dass sie öffentlich diffamiert werden und dass sie in existenzielle Nöte gebracht werden, wenn sie ihre Geschichte erzählen. Finanzielle Nöte haben aber auch diejenigen, die in Deutschland einen Antrag an den Fonds sexueller Missbrauch gestellt haben. Denn dieser Fonds, die einzige praktische Hilfe für Betroffene, wurde rückwirkend eingestampft. Und das, obwohl es schon Monate her ist, hat die Bundesregierung immer noch keine Lösungsvorschläge vorgelegt. Auch in Deutschland gibt es Jeffrey Epsteins. Sie werden nur geschützt von einem Staat, der es hinnimmt, dass es sich nicht lohnt, sexualisierte Gewalt anzuzeigen, weil 2/3 der Verfahren sowieso eingestellt werden. Weil eine Politikblase lieber darüber diskutiert, Social Media für Jugendliche zu verbieten, statt überhaupt in Erwägung zu ziehen, diese riesigen Tech-Konzerne einmal zu regulieren. In Frankreich wurde eine Sonderermittlung eingeleitet. Auch in Polen, Norwegen und Großbritannien wird ermittelt. Aber in Deutschland kein einziges Wort von Friedrich Merz. Betroffene von ähnlichen Gewaltnetzwerken suchen nach PolitikerInnen, die hinhören. Vergeblich. Man sehe keinen Anlass zu Ermittlungen, sagte ein Regierungssprecher. Was muss noch passieren, damit wir Betroffenen glauben? Deswegen hier einige Sätze, die viel zu selten gesagt werden. Wir glauben dir. Du bist nicht schuld. Und es tut mir leid, dass wir dich nicht gesehen haben.
Frau Abgeordnete Gebel, es steht mir in keinster Weise zu, inhaltlich zu Ausführungen von Rednerinnen und Rednern was zu sagen. Ich möchte danken, dass es hier möglich ist, eine solche Rede zu halten, und möchte allen danken, die geholfen haben, dass das ermöglicht worden ist, dass eine solche emotionale Rede hier gehalten werden konnte. Der nächste Redner ist Marvin Schulz von der CDU-CSU.
Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen, meine Herren, eine Frau blickt auf ihr Handy, geschockt, erstaunt. Sie ist nervös und richtet sich die Brille auf der Nase. Sie schaut noch mal hin auf den Sperrbildschirm des iPhones, denn da ploppt ein Foto auf. Und auf diesem Bild ist sie selber in sexualisierter Form zu sehen. Das Schlimmste, sie wirkt minderjährig, jung, fast kindlich. Und dabei ist sie nicht kindlich. Sie ist erwachsen, Influencerin und Mutter. Der Name dieser Frau lautet Ashley St. Clair. Und der Name des Vaters ihres Kindes, der lautet Elon Musk. Und es ist die, so sagt sie zumindest, von Elon Musk selbst erstellte KI Grok, die dieses sexualisierte Bild von ihr als Minderjährige erzeugt hat. Sie tat, was man als Frau in diesen Momenten tun kann. Sie widersprach, sie nahm Kontakt zur Firma hinter Grok auf und versuchte dafür zu sorgen, dass dieses Bild aus dem Internet verschwindet, nur keine Antwort. Und deshalb, das konnte man diesen Tagen ja auch den Medien entnehmen, klagt diese Ashley St. Clair gerade gegen die Firma hinter Grok. Meine Damen, meine Herren, der Titel der Aktuellen Stunde, er spricht von sexuellem Missbrauch. Und ja, dieser Tage denkt man da natürlich an Jeffrey Epstein. Wir haben das gehört. Jeffrey Epstein hat ein analoges, weltweit umspannendes Netzwerk von Missbrauch geschaffen. Aber als für KI zuständiger Politiker meiner Fraktion komme ich nicht umhin, darauf hinzuweisen, dass sexueller Missbrauch im Jahr 2026 viele Facetten hat und künstliche Intelligenz bedauerlicherweise dazugehört. Die Zahlen sprechen im Übrigen eine deutliche Sprache. Im neuesten BKA-Bericht ist es so, dass 2 von 3 Frauen angeben, im Laufe ihres Lebens sexuell belästigt zu werden. Und das ist keine sexuelle Gewalt, die sie erfahren, die dann an der Türschwelle aufhört, sondern die überträgt sich auch ins digitale Leben. Und jetzt verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Ich selber glaube an die großen Potenziale künstlicher Intelligenz für unsere Gesellschaft. Künstliche Intelligenz wird unser Leben, unsere Sicherheit, unsere Gesundheit in einer Art und Weise verbessern, wie wir uns das vielleicht heute noch nicht einmal vorstellen können. Aber nur weil ich KI-optimistisch bin, darf der Schutz nicht zu kurz kommen. Und das ist der Grund, warum ich gerne die aktuelle Stunde der Grünen zum Anlass nehmen würde, drei kurze Bemerkungen zu sexuellem Missbrauch im Kontext von künstlicher Intelligenz zu machen. Erstens, ob ein Bild KI generiert ist oder ob es real ist, der Schaden für das Opfer, der existiert so oder so. Und deshalb darf es keine Möglichkeit geben, bei KI-generierten, sexualisierten Darstellungen von Minderjährigen in irgendeiner Art und Weise strafrechtlich davonzukommen. Zweitens, ich glaube, dass die großen Plattformen, die Anbieter künstlicher Intelligenz, noch viel stärker in die Pflicht genommen werden müssen, dafür zu sorgen, dass Missbrauch durch ihre Modelle unterbunden wird. Und es ist eine Aufgabe der Politik, diesen Anspruch in aller Deutlichkeit auch zu artikulieren. Und drittens und zum Abschluss, künstliche Intelligenz und der Umgang damit ist eine Frage von Bildung, eine Frage von Kompetenzen, und deshalb ist es eine politische Aufgabe von Weiterbildung, derer wir uns annehmen müssen, damit die Risiken von künstlicher Intelligenz, aber natürlich auch die Chancen gesehen werden. Meine Damen, meine Herren, diese Debatte hier zeigt vor allen Dingen eins: Sexualisierter Missbrauch hat 2026 zahlreiche Facetten. Lassen Sie uns allen Betroffenen Raum geben, lassen Sie uns allen Betroffenen zuhören, egal ob sie auf einer Privatinsel oder im Netz sexualisierte Gewalt erlebt haben.
Vielen Dank. Die nächste Rednerin ist Dr. Anna Rathart für die AfD-Fraktion.
Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, wenn Menschen glauben, wegen ihres Einflusses unangreifbar zu sein, wenn sie sich in abgeschotteten Zirkeln bewegen, wenn sie überzeugt sind, dass für sie andere Regeln gelten als für den Rest der Gesellschaft, dann entsteht nicht nur Straflosigkeit, sondern kompletter moralischer Verfall. Das zeigt der Fall Epstein in aller Schonungslosigkeit. Dieses international agierende Netzwerk, bestehend übrigens aus Männern und Frauen, war von jeglichen Wertevorstellungen der europäischen Aufklärung komplett entkoppelt. Politiker, Unternehmer, Wissenschaftler, Prominente, Menschen, die öffentlich moralische Maßstäbe predigen und an denen sich die Gesellschaft orientiert, bewegten sich über Jahre im Umfeld eines verurteilten Sexualstraftäters. Nicht etwa aus Unwissenheit, sondern aus dem Gefühl heraus, über der Rechtsordnung der westlichen Welt zu stehen. Der Skandal ist aber nicht individuelles Fehlversagen, sondern das systemische Versagen. Eine erstaunliche staatliche Strafnachsicht gegenüber einem weit verzweigten Netzwerk und ein Establishment, das über Jahre eher Teil des Problems zu sein scheint, als dass es sich der Aufklärung dieser massenhaften Verbrechen verpflichtet fühlt. Mit welchem moralischen Anspruch, frage ich Sie, treten wir eigentlich gegenüber autoritären Systemen wie China oder Russland auf, wenn wir im eigenen Machtbereich eine solche Erosion nicht nur unserer, sondern allgemeingültiger Werte dulden? Eine Lehre aus diesem Skandal ist folgende: In den letzten Jahren haben Macht und Einfluss ganz massiv vor Konsequenzen geschützt. Das muss man als derzeitigen Status quo zur Kenntnis nehmen. Meine Damen und Herren, Ideologie darf nicht dazu führen, dass wir offensichtliche Missstände kleinreden oder übersehen. In Deutschland erleben wir seit Jahren eine merkwürdige Inkonsistenz. In diesem Hohen Haus wird regelmäßig der Schutz von Frauen und Kindern beschworen. Aber wenn es konkret wird, wenn Täter klar benannt werden müssen, dann wird relativiert. Gruppenvergewaltigungen dürfen nicht hinter soziologischen Begriffen verschwinden. Kulturelle Hintergründe dürfen nicht weiter als heikel gelten. Aber statt klarer Analyse hören wir abstrakte Begriffe, die das Problem vernebeln. Wer Frauen schützen will, muss Täter benennen, ohne Ansehen der Herkunft, ohne Rücksicht auf politische Empfindlichkeiten. Ja, es gibt auch Bereiche, in denen eine Klarnamenpflicht sinnvoll sein kann. Und konsequente Strafverfolgung heißt auch aufenthaltsrechtliche Konsequenzen, wenn schwere Sexualverbrechen begangen werden. Alles andere untergräbt Deutschlands Glaubwürdigkeit. Und wenn wir sagen, kein Wegschauen, dann darf das nicht selektiv gelten und nicht dort enden, wo eigene Narrative infrage gestellt würden. Das nämlich ist Opferschutz und alles andere ist nur politische Selbstverliebtheit. Und vor allem dürfen wir eines nicht vergessen. Der beste Schutz davor, dass minderjährige Sexualverbrecherzirkeln zugeführt werden, mit Hilfe von Frauen im Übrigen, ist vor allem eins: eine starke Familie. Dort lernen Kinder Vertrauen. Dort entstehen Bindungen, Verantwortung, Maß und Grenzen. Dort wird vermittelt, dass Freiheit ohne Verantwortung zerstörerisch ist. Wenn Familien stark sind, dann ist auch die Gesellschaft stark. Wenn sie erodieren, wächst die Orientierungslosigkeit. Die Familie ist kein nostalgisches Ideal, sondern eine tragende Grundstruktur unseres Gemeinwesens. Sie ist der erste Schutzraum für Kinder und damit der wirksamste Schutz gegen Ausbeutung, sexuellen Missbrauch und moralische Entgrenzung. Wer den Schutz von Frauen und Kindern ernst meint, muss dann auch die Familie stärken, rechtlich, kulturell und wirtschaftlich. Wenn wir heute also über Aufklärung von Machtmissbrauch sprechen, dann geht es über solche Fälle wie die Enthüllungen um Epstein hinaus um die Maßstäbe, denen wir wieder gerecht werden müssen. Recht darf nicht von Macht abhängen, Schutz darf nicht von politischer Opportunität abhängen und Moral darf nicht selektiv angewendet werden. Davon sind wir derzeit jedoch wohl weiter entfernt denn je. Wir brauchen hier dringend einen Wandel, aber wirklicher Wandel geht offensichtlich nur mit der Alternative für Deutschland. Und deshalb fängt unsere Zeit gerade erst an. Vielen Dank.
Vielen Dank. Die nächste Rede hält Carmen Wegge für die Sozialdemokratische Fraktion.
Herr Präsident, vor einiger Zeit saß ich in einem Gespräch mit einer Frau, die jahrelang Gewalt erlebt hat. Nicht einmal, nicht zweimal, sondern immer wieder. Sie hat mir nicht zuerst von Schlägen erzählt. Sie hat mir erzählt, wie sie leiser wurde, wie sie aufgehört hat, FreundInnen zu treffen, weil es sonst daheim nur wieder Streit gibt. Wie sie begann, ihre Kleidung zu ändern, ihre Worte abzuwägen, ihre Schritte zu kontrollieren. Und irgendwann, so sagte sie, habe sie sich selbst nicht mehr wiedererkannt. Und dann fiel dieser Satz: Am schlimmsten war nicht die Gewalt. Am schlimmsten war, dass niemand sie gestoppt hat. Dieser Satz lässt mich nicht los. Er beschreibt nicht nur Leid, sondern unsere Verantwortung. Und letzte Woche, da standen andere starke Frauen vor dem Kanzleramt. Wir haben es schon gehört. Sie standen dort mit ihren Namen und ihrer Geschichte. Lena Jensen, Katha Rosa, Aljena Bartel, Jenny Kuschel, Florina Rehfeld. Sie standen dort, weil sie öffentlich machten, was ihnen als Mädchen widerfahren ist: sexueller Missbrauch. Ich will hier in diesem Hohen Hause ganz offen sagen: Danke, dass Sie Ihre Geschichten öffentlich gemacht haben. Wir hier im Parlament, wir sehen Sie und Ihre Geschichten. Das hat die Debatte, glaube ich, sehr deutlich gezeigt. Als ich diese mutigen Frauen dort sah, musste ich an mein Gespräch zuvor denken. Denn was diese Frauen verbindet, ist nicht nur das Erlebte. Es ist der Ausdruck von Strukturen, von Machtverhältnissen, von Rollenbildern, die Gewalt ermöglichen und stabilisieren.
Wir reden hier immer über Schutzräume, über Beratungsstellen, über bessere Ermittlungsverfahren und spezialisierte Staatsanwaltschaften. Ja, all das ist notwendig. Und wir haben in dieser Legislatur mit unserer Justizministerin bereits hier sehr wichtige Schritte unternommen. Erst heute hier haben wir die erste Lesung zum Gewaltschutzgesetz gemacht. Und es werden noch weitere Gesetze folgen. Trotzdem, wenn wir es ernst meinen mit kein Wegschauen, dann dürfen wir uns nicht darauf beschränken, nur die Folgen von Gewalt zu verwalten. Wir müssen an die Ursachen ran. Und das heißt, wir müssen über die Täter sprechen. Täterarbeit ist kein weicher Ansatz und keine pädagogische Nebenlinie des Strafrechts. Täterarbeit ist ein zentrales Instrument des Opferschutzes. Wer Gewalt ausübt, tut dies nicht im luftleeren Raum. Gewalt speist sich aus Anspruchsdenken, aus Besitzvorstellungen, aus tief verankerten Mustern von Kontrolle und Dominanz. Wenn wir diese Muster nicht systematisch angehen, dann riskieren wir die Wiederholung. Und das bedeutet auch noch mehr Betroffene. Und wir haben es heute schon gehört, Epstein ist ein solches Beispiel. Epstein hat ein riesiges Netzwerk aus Machtstrukturen geschaffen. Und wer hat dieses Netzwerk stabilisiert? Wer hat es gestaltet? Es waren vor allem Männer. Das Netzwerk, was Epstein hatte, ist ein Ausdruck patriarchalen Besitzdenkens gegenüber Frauen. Und wir haben hier heute in diesem Hause auch schon über Gisèle Pelicot gesprochen, die gesagt hat, die Scham muss die Seite wechseln. Auch das ist Ausdruck eines Systems gewesen, was ihr widerfahren ist von Männern, die sie betäubt und systematisch verkauft und vergewaltigt haben. Und ich will es einmal deutlich sagen, gerade verhandeln wir in Bayern vor Gericht einen ähnlichen Sachverhalt. Das ist hier auch in Deutschland passiert und es passiert hier jeden Tag. Und die Täter sind Männer. Und deshalb brauchen wir verpflichtende und hochwertige Programme für Täter, die bundesweit verfügbar sind, eng mit Justiz und Opferschutz zusammenarbeiten und deren Wirkung überprüft wird. Gleichzeitig müssen wir Machtmissbrauch dort bekämpfen, wo er strukturell verankert ist. Wir brauchen verbindliche Schutzkonzepte, mehr Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit und starke unabhängige Beschwerdestellen. Und wir brauchen noch eine andere Perspektive in der Politik, das will ich sagen. Wenn die Hälfte der Macht von Frauen ausgeübt wird, dann haben wir vielleicht auch eine andere Arbeit in diesem Bereich. Und die Frau, mit der ich gesprochen habe, wollte nicht alleine sein. Sie wollte, dass jemand eingreift. Unser Anspruch muss sein, dass niemand sich alleine durchkämpfen muss, dass Schutz verlässlich ist und dass Täter wissen, sie kommen damit nicht davon. Und deswegen will ich zum Abschluss auch noch mal sagen, in Deutschland haben wir das Legalitätsprinzip. Selbstverständlich ist es so, dass wenn es auch in den Epstein-Files Verbindungen nach Deutschland gibt, die die mögliche Strafbarkeitsschwelle überschreiten, wird selbstverständlich auch hier ermittelt. Das erwarten wir von einer unabhängigen Justiz. Und ich habe vollstes Vertrauen darin, dass es dann auch passieren wird.
Vielen Dank. Ich erteile das Wort für die nächste Rede Dr. Konstantin von Notz für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Auf die absoluten Abgründe, die sich bei der Aufklärung und Ausleuchtung des internationalen Netzwerks um den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein bisher offenbarten, haben hier viele Kolleginnen und Kollegen in dieser Debatte ja bereits sehr ernsthaft Bezug genommen. Und dafür möchte ich ausdrücklich danken. Und ich kann mich nur anschließen, dass die im Raum stehenden Straftaten, die offenbar über Jahre und Jahre fortdauernden und für zahlreiche Menschen auch sichtbaren und wahrnehmbare Ausnutzung und der Missbrauch von jungen Frauen und Mädchen sind in ihrem ungeheuerlichen Umfang und in ihrer zynischen Widerwärtigkeit schlicht entsetzlich, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dass offenbar viele hochrangige US-amerikanische, aber auch europäische Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Kultur, aus Sport, Medien und aus Königshäusern ganz nah dran oder sogar Teil dieser Netzwerke sind, ist erschütternd und ein beispielloser Bruch des Vertrauens in zahlreiche Verantwortungsträger in vielen Ländern, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und diesem Vertrauensbruch kann man nur durch proaktives Handeln und die Dokumentation eines ernsthaften Aufklärungsinteresses begegnen, liebe Kollegen. Derzeit erleben aber wir überall, was geschieht, wenn ohne echtes Aufklärungsinteresse einer Regierung einfach gigantische Datenmengen unstrukturiert veröffentlicht werden. Millionen von teilgeschwärzten Dokumenten, von Mails, von Fotos, von Videos, von Zeugenaussagen, Material aus Strafverfahren, Material aus Zivilverfahren, alles einmal online abgeladen. Es entsteht ein ziemliches Chaos. Man kann beobachten, wie auf diese maximal unübersichtlichen Gemengelage ganz verschiedene Akteure versuchen, einzelne, oft entkontextualisierte Dokumente in ihrem rechtsstaatszersetzenden Sinne zu deuten und politisch zu instrumentalisieren. Man sieht, dass zahlreiche Akteure, denen es wirklich nicht um Aufklärung geht, schlimme, neue und ganz, ganz alte antisemitische Narrative entwickeln und verbreiten. Und wir erleben Vertreter der AfD, etwa ein ehemaliges Mitglied dieses Hohen Hauses, des AfD-Bundesvorstandes, die sich offenbar nicht schämen, diese schlimmen antisemitischen Verschwörungstheorien weiter zu verbreiten. Das ist schlicht ekelhaft, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir sehen in diesen Tagen aber auch Durchsuchungen durch Staatsanwaltschaften, Einsätzen von Sonderermittlern und Rechtsstaaten, die handeln, Netzwerke ausleuchten, politische Verantwortung diskutieren, Verschwörungsideologien entkräften und Täterinnen und Tätern entschlossen zur Rechenschaft ziehen. Es gibt Rücktritte und Konsequenzen, teils freiwillig, teils erzwungene, überall auf der Welt, auch in Europa. Und das ist gut so, meine Damen und Herren. Aber man muss proaktiv sich kümmern, damit nicht weltweit Verschwörungstheorien aus dem Boden pilzen. Seit Wochen ist klar, dass es zahlreiche Bezüge nach Deutschland gibt, zu Hamburger Modellagenturen, zu Heidelberger Mäzen, zu schillernden Investorinnen und Investoren und auch zur Deutschen Bank. Der Kollege Lindt hat es ausgeführt. Und trotzdem hat am 9. Februar der Sprecher der Bundesregierung gesagt, die Bundesregierung sehe keinen Anlass für eigene Nachforschungen in der Angelegenheit. Auf unsere schriftliche Nachfrage hat sich der Staatssekretär Christoph de Vries geäußert wie folgt: Untersuchungen im Zusammenhang mit den Epstein-Files nach strafrechtlich relevanten Informationen mit Bezug zu Deutschland werden gegenwärtig durch die Bundesregierung geprüft. Zitat Ende und weiter. Die Bundesregierung nehme grundsätzlich keine Stellung zu Maßnahmen anderer EU-Mitgliedstaaten und das BKA ist zwar Zentralstelle, aber hat trotzdem keine Ahnung, ob die in einzelnen Bundesländern schon Ermittlungen laufen. Ein bisschen Bewegung, aber es reicht nicht. Und deswegen sage ich Ihnen, liebe Bundesregierung, tun Sie sich den Gefallen, sagen Sie deutlich, dokumentieren Sie, dass Sie die Abgründe dieses Skandals sehen und den Verdachtsmomenten mit Deutschlandbezug juristisch und politisch entschlossen nachgehen. Werden Sie Teil der Aufklärung, beweisen Sie staatliche Handlungsfähigkeit, vernetzen Sie sich international, und zwar strafrechtlich und auf nachrichtendienstlicher Ebene. Das sind wir den Opfern, meine Damen und Herren, und der deutschen Öffentlichkeit schuldig. Ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank. Die nächste Rednerin ist Tijana Taoglu für die CDU-CSU-Fraktion.
Sehr geehrter Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, im Jahre 2024 wurden insgesamt 308 Frauen getötet. Und wenn die Kriminalstatistik für das Jahr 2026 irgendwann veröffentlicht sein wird, dann werden auch zwei Frauen aus meinem Wahlkreis Teil dieser traurigen Statistik sein. Denn vor zwei Wochen wurde eine 55-jährige Frau in Ennepetal im Ennepe-Ruhr-Kreis in ihrer eigenen Wohnung getötet. Todesursache: stumpfe Gewalt gegen ihren Hals. Nach ersten Ermittlungen ist der Ehemann dringend tatverdächtig. Er sitzt in Untersuchungshaft. Vergangene Woche, am Samstagabend, wurde in Hagen eine 35-jährige Frau auf offener Straße wohl mit 15 Messerstichen ermordet. Dringend tatverdächtig ist ihr Ehemann. Auch er sitzt in Untersuchungshaft. Das Opfer hinterlässt 5 Kinder. Erlauben Sie mir an dieser Stelle, den Familienangehörigen mein aufrichtiges Beileid auszusprechen. Und erlauben Sie mir auch, der Polizei, sowohl in Hagen als auch im Ennepe-Ruhr-Kreis und den weiteren Einsatzkräften zu danken, denn wir alle wissen, diese Tatorte sind ganz besonders schwere Tatorte. Liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Fälle sind nur zwei von hunderttausenden Fällen von Gewalt gegen Frauen in Deutschland. Im vergangenen Jahr hatten wir, im Jahr 2024 hatten wir rund 250.000 Fälle von häuslicher Gewalt. 73% waren alleine gegen Frauen und Mädchen gerichtet. Und das sind nur die angezeigten Fälle. Wie viele im Dunkelfeld noch existieren, können wir uns gar nicht ausmalen. Über 53.000 Frauen und Mädchen wurden Opfer von Sexualdelikten. Diese Zahlen sind eine traurige Bestätigung, dass der Schutz von Frauen weiterhin nicht ausreichend ist in unserem Land. Noch vergangene Woche war ich zu Besuch in der Frauenberatungsstelle bei mir im Wahlkreis in Hagen. Die Damen dort leisten eine herausragende Arbeit, die eine behördliche Stelle gar nicht so leisten könnte, wie sie es tun. Und auch diesen Akteurinnen und Akteuren gilt mein größter Dank. Es sind Ansprechpartner in den schwersten Situationen, in denen Frauen sein können. Und deshalb möchte ich in Ihrem Einverständnis im Namen des Hohen Hauses auch all diesen Damen danken und Herren, die da tätig sind. Und genau aus diesem Grund, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, haben wir in unserem Koalitionsvertrag auch noch einmal ganz klar dargestellt, dass Gewalt gegen Frauen ein gesamtgesellschaftliches Problem ist und bekennen uns ausdrücklich dazu, dass wir Gewalt gegen Frauen entschlossen bekämpfen wollen. Und die ersten wichtigen Schritte sind wir auch schon gegangen, zuletzt noch heute Mittag. Die elektronische Fußfessel kommt. Freiheit für die Opfer, Fußfessel für die Täter. Nähert sich ein Gewalttäter zukünftig seinem Opfer, wird sofort die Polizei alarmiert und auch die zu schützende Person kann ein mobiles Warngerät erhalten und dadurch mehr Schutz subjektiv und objektiver Art bekommen. Ergänzt wird die Fußfessel auch durch Antigewalttrainings, denn es geht nicht nur um kurzfristigen Schutz, sondern um eine langfristige sichere Lebensumgebung. Außerdem werden wir in den nächsten Wochen die Strafe für einen Verstoß gegen die Gewaltschutzanordnung auf 3 Jahre erhöhen. Und wenn der Täter die Fußfessel nicht anlegen, kann es auch Ordnungshaft geben. Der zweite Schritt, der kurzum folgen wird, Sie haben es schon mitbekommen, wir werden die Strafe für die K.O.-Tropfen, beim Einsatz von K.O.-Tropfen im Kontext von Vergewaltigungen und Raubtaten erhöhen. Bislang war es so, dass ein Mindestmaß von 3 Jahren nur möglich war. Und jetzt werden wir die K.O.-Tropfen tatsächlich als auch ein sogenanntes gefährliches Werkzeug im Sinne des § 177 Absatz 8 StGB einstufen. Und damit wird auch eine Mindeststrafe von 5 Jahren möglich sein. Denn Taten, wo Frauen mit K.O.-Tropfen unfähig gemacht werden, sich zu wehren, sind besonders verwerflich. Und das kommt oft bei Vergewaltigung und auch beim Raub zutage. Und ein weiterer Schritt ist in Sicht, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, die IP-Adressenspeicherung. Und warum ich auf diesen Fall noch mal komme, ist, wir haben es gerade vom Kollegen Lind gehört. Der Fall Lüchte, den Fall Bergisch-Gladbach, leider gibt es noch weitere Fälle dieser Art, nicht in diesem Ausmaß, hat gezeigt, dass unsere Ermittlungsbehörden nicht die ausreichenden Befugnisse haben, um diese Art von Netzwerke aufdecken zu können. Und deshalb hoffe ich sehr, dass wir in den nächsten Wochen auch die IP-Adressenspeicherung im Bundestag verabschieden können. Jetzt lassen Sie mich am Ende dieser wirklich sensiblen und auch emotionalen Debatte aber auch als Rechtspolitikerin noch einen Gedanken ausführen. Ich glaube, es gehört zur Redlichkeit dazu, dass wir in diesem Kontext nur Sachen fordern, die unser Rechtssystem auch tatsächlich vorsieht. Und wir kennen in Deutschland keinen Sonderermittler, wie es ihn in anderen Ländern gibt. Und wir kennen auch nicht, dass wir in diesem Parlament entscheiden, wie Staatsanwältinnen und Staatsanwälte entscheiden. Und wenn der Ruf laut wird nach dem Generalbundesanwalt, dann ist auch das abschließend geregelt in § 120 GVG. Und ich finde, da sollten wir auch so ehrlich sein und nur Sachen fordern, die auch tatsächlich rechtlich in unserem Rechtssystem möglich sind. Und dementsprechend danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank. Die nächste Rede hält Birgit Bessin für die AfD-Fraktion.
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kollegen, liebe Gäste. Sexualstraftaten, Machtmissbrauch und die entsprechenden Netzwerke müssen endlich mit der gebotenen Härte bekämpft werden. In dieser Ansicht sind wir uns vielleicht alle einer Meinung. Aber dazu benötigt es erst einmal eine ehrliche Politik und ernsthaftes Hinsehen. Doch bei den Grünen scheint es ja eher so zu sein, dass sie diesbezüglich die Wahrheit scheuen wie der Teufel das Weihwasser. Punkt 1. Es ist doch gerade Ihre Migrationspolitik, die das Leben von Frauen und Mädchen in Deutschland immer gefährlicher macht. Punkt 2. Es ist das von Ihnen mit Begeisterung unterstützte Selbstbestimmungsgesetz, das die Frauen und Mädchen duschen, zum potenziellen Sammelplatz geschminkter biologischer Männer machen kann. Punkt 3. Es ist Ihre ideologische Ignoranz bei der Gefährdung von Kindern durch Frühsexualisierung. Und an meine Vorredner der roten Regierungsfraktionen und ehemaligen Grünen. Sie alle tun so.
Frau Bessin, eine Sekunde bitte. Eine Sekunde. Ich halte die Uhr, habe ich gerade angehalten. Diese Debatte ist nicht nur eine hochheikle und sensible und selbstverständlich auch emotionale, sondern auch eine, wo man sich aufregen kann. Ich würde sehr dafür plädieren, dass wir die letzten beiden Reden noch mit der Würde, wie wir bisher imstande waren, die Debatte zu halten, führen und uns nicht gegenseitig versuchen, den Mund zu verbieten oder uns gegenseitig zu sagen, was die andere Seite zu sagen hat. Ich wäre sehr dankbar, wenn wir diese Debatte in der notwendigen Lautstärke, die sicher kein Geschrei sein sollte, auch miteinander abhalten können. Jetzt setzen Sie gerne die Debatte bitte fort.
Sie, meine Damen und Herren von Grün und Rot, tun gerade so, als wären die Probleme neu. Sie haben in der Vergangenheit immer nur geredet und vergessen zu handeln. Und das wird uns auch in Zukunft nicht weiterbringen. Schauen wir uns einmal den Fall Jurassica Parker, sogenannte Drag Queen Künstlerin, an, von der seit 2023 bekannt ist, dass diese Person wegen Verbreitung kinderpornografischer Schriften zu einer Geldstrafe verurteilt wurde. Nichtsdestotrotz stört es keinen grünen Politiker, dass diese Person als Moderator an dem sogenannten Travestiefestival teilnahm, mit erotischem Outfit auftauchte bei einer Kinderlesestunde, das Ganze finanziert mit 40.000 Euro des Berliner Grünen Senats. Als die Grünen haben trotzdem das gemacht, was sie in ihrer aktuellen Stunde heute nur wollen. Sie haben alle damals weggesehen. Wir dagegen wollen, dass Kinder nicht zu Versuchskaninchen perverser ideologischer Experimente werden. Für solche darf es keinerlei staatliche finanzielle Förderung geben. Aber, meine Damen und Herren von den Grünen, auch in ihrer eigenen Parteigeschichte haben sie weggesehen. Zitat. Es gab 5 Beschlüsse der Grünen zu Bundes- und Landtagswahlen, in denen sie eine Abschaffung der entsprechenden Strafrechtsparagraphen bezüglich sexuellen Missbrauchs forderten. Zitat Ende, sagt der Sozialforscher Stefan Klecher vom Göttinger Institut für Demokratieforschung. Grünen-Politiker wie Daniel Cohn-Bendit fantasierten öffentlich über das Ausziehen durch eine 5-Jährige und bezeichneten dies in einer Talkshow als, ich zitiere, als erotisch-manisches Spiel. Zitat Ende. Das erinnert mich daran, was wir gerade durch die Epstein-Files kennenlernen oder vielleicht kennenlernen, die Perversitäten, die gerade ans Licht kommen. Sie, meine Damen und Herren von den Grünen, was haben Sie gemacht? Sie haben gerade mal eine Aktuelle Stunde bei diesem wichtigen Thema eingefordert. Nutzen Sie die Möglichkeit nächste Woche, wenn über unseren Antrag abgestimmt wird, die Einrichtung einer Sonderkommission zur Überprüfung nach Bezügen zu deutschen Staatsbürgern, Regierungsvertretern, zu den Epstein-Files, dann haben Sie alle die Möglichkeit, die hier heute alle nur reden. Keiner von Ihnen hat einen Antrag eingereicht. Nutzen Sie die Möglichkeit nächste Woche, wenn Sie tatsächlich aufklären wollen, unserem Antrag für eine Sonderkommission zuzustimmen. Und zu welchen Abgründen und Unterwanderungen staatliche Stellen durch pädophile Netzwerke über Jahrzehnte hinweg gekommen sind, zeigen die sogenannten Kentler-Netzwerke, die Sie wahrscheinlich alle kennen, bei denen Kinder vom Straßenstrich am Berliner Zoo an sogenannte Pflegeväter, insbesondere an vorbestrafte Pädokriminelle, ausgeliefert wurden. Auch damals gab es Hinweise. Auch Sie, meine Damen und Herren, haben damals weggesehen. Und Sie schauen auch heute noch weg, wenn Anwälte es bereits für erforderlich halten, Grundschulkinder in Deutschland über Zwangsverheiratung aufzuklären, damit sie über ihre Rechte Bescheid wissen. Die Autorin Saira Attes warnt, dass die Sommerferien genutzt werden, um in Deutschland lebende Kinder im Ausland einer Zwangsheirat zuzuführen. Im Unterschied zu Ihnen, meine Damen und Herren, benennt diese Frau und wir das Problem. Es heißt muslimische Patriarchatsvorstellung. Eine Umfrage der Gleichstellungsbeauftragten im Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg ergab 2022, es gab 496 Fälle erfolgter und drohender Zwangsverheiratung in Berlin. Eine Schande für unser Land, dass sowas möglich war. Und Sie tragen Regierungsverantwortung, meine Damen und Herren. 2022 und 2023 gab es laut der Organisation Terre des Femmes mindestens 26 vollendete oder versuchte Ehrenmorde. Das ist Ihre Schuld durch Ihre miese Politik in diesem Land. Wenn Sie tatsächlich helfen wollen und nicht länger wegschauen wollen, Schauen Sie doch mal der Wahrheit ins Auge. Erkennen Sie diese an und sorgen dafür, dass tatsächlich,
Sie müssen zum Ende kommen.
Dass tatsächlich solche sexuellen Übergriffe in Deutschland nicht mehr möglich werden. Das wäre Ihre einzige Möglichkeit, um wirklich ehrliche Politik zu betreiben.
Ihre Redezeit ist auch. Herzlichen Dank. Die letzte Rede in dieser Aussprache hält Ralf Edelhäuser für die CDU-CSU.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Als Mann stehe ich heute hier, weil ich Gewalt gegen Frauen nicht einfach hinnehmen kann und auch nicht hinnehmen will. Wir wissen, dass die allermeisten Taten eben von Männern ausgehen. Und gerade deshalb müssen wir Männer auch Haltung zeigen. Haltung, die einfach deutlich macht, Respekt vor Frauen ist keine Option, sondern ist unsere tägliche Pflicht. Und denn wegschauen ist nicht irgendwie Neutralität, sondern es bedeutet, dass Frauen alleingelassen werden und die Täter gestärkt werden. Das kann nicht unser Ziel sein. Fast jeden Tag versucht ein Mann, seine Partnerin oder seine frühere Partnerin zu töten. An nahezu, und wir haben es auch heute schon gehört, am zweiten bis dritten Tag, wo ja in Deutschland wird eine Frau durch die Hand eines Mannes getötet. Nach aktuellem Lagebild vom Bundeskriminalamt haben wir auch heute schon gehört, 260.000 Frauen wurden Opfer von Gewalt im Jahr 2024. Auch die Zahl der erfassten Sexualdelikte steigt und steigt und das Dunkelfeld ist deutlich größer. Ja, viele Betroffene erstatten allerdings keine Anzeige, weil sie Angst haben, weil sie sich schämen und weil sie ja, meinen, dass man ihnen nicht glaubt, ja, dass ihnen geholfen wird. Hinter jeder dieser einzelnen Zahlen steht ein Mensch. Eine Frau, die nachts nicht sicher nach Hause gehen kann, ein Kind, das Gewalt miterlebt. Eine Betroffene sexueller Gewalt, deren Vertrauen auf dramatische Art und Weise missbraucht wurde. Diese Menschen erfahren nicht nur körperliche, sondern auch seelische Gewalt. Angst, Depressionen, posttraumatische Belastungsstörungen sind die Folgen. Und zu oft erleben sie, dass Hinweise ignoriert oder auch die Täter geschützt werden, weil Macht und Position Rückhalt verschaffen. So entstehen Strukturen des Machtmissbrauchs, in denen Schweigen und die Verschleierung die Opfer doppelt treffen. Klar ist, dass die Folgen weit über den Moment der Tat hinausreichen. Sie zerstören Vertrauen, sie zerstören Lebensqualität und Sicherheit für die Betroffenen selbst und oft auch für die Menschen drumherum. Gewalt beginnt aber nicht mit dem ersten Schlag. Sie beginnt bereits dort, wo eine Frau kontrolliert, eingeschüchtert, überwacht oder auch erniedrigt wird, wo Macht und Vertrauen einfach ausgenutzt werden. Natürlich brauchen wir Schutzräume, gut ausgestattete Beratungsstellen. Da muss auch noch mehr kommen. Wir haben auch die gesetzlichen Grundlagen geschaffen dafür. Aber wir brauchen auch eine konsequente Strafverfolgung. Der Rechtsstaat muss klar und schnell reagieren, wenn Grundrechte verletzt werden. Aber Gesetze allein, die ändern noch lange keine Haltung. Wir brauchen ein gesellschaftliches Klima, das Gewalt gegen Frauen klar als Unrecht benennt, die Täter entlarvt und die Betroffenen unterstützt bei dem, was sie tun, anstatt sie irgendwie in irgendeiner Form zu beschämen oder gar zu isolieren. Gewalt gegen Frauen ist kein privates Problem, kein Beziehungsdrama und kein kulturelles Missverständnis. Gewalt gegen Frauen ist und bleibt Unrecht. Sie ist ein Angriff auf die Würde eines Menschen und damit auch auf die Grundlage unseres allerseits geschätzten Zusammenlebens. Auch Deutschland hat sich der Istanbul-Konvention verpflichtet, Frauen vor Gewalt zu schützen und Täter konsequent zur Verantwortung zu ziehen. Dieser Auftrag richtet sich nicht nur an Institutionen, sondern an jeden Einzelnen von uns. Kein Wegschauen heißt hinsehen, wenn Frauen Hilfe brauchen. Kein Wegschauen heißt, Missstände offen anzusprechen. Und kein Wegschauen heißt, als Mann klar Stellung zu beziehen, wenn andere Männer Grenzen überschreiten. Es geht um Würde, es geht um die Sicherheit und es geht darum, dass wir als Gesellschaft tolerieren und was eben nicht. Lassen Sie uns alle uns dieser Verantwortung stellen und dieser auch gerecht werden. Vielen Dank.
Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen in dieser Aktuellen Stunde liegen nicht vor. Ich schließe die Aussprache. Ich möchte aber ein Wort des Dankes hier noch sprechen.
Es ist sehr, sehr, sehr bedauerlich, dass diese Debatte sehr, sehr notwendig ist. Aber die Debatte ist nur möglich gewesen, weil es mutige, betroffene Frauen und Mädchen gegeben hat, die trotz aller Widrigkeiten und Schmerz über ihre Situation gesprochen haben, vielleicht auch wissend, dass sie damit anderen Frauen helfen, die die vielleicht Kraft nicht mehr haben, darüber zu sprechen. Denen kann man nicht ausreichend danken. Wir sind damit am Schluss unserer heutigen Tagesordnung. Ich berufe die nächste Sitzung des Deutschen Bundestages ein auf Mittwoch, den 4. März nächste Woche, 14.